sich der blutige Krieg in Tschetschenien,
Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern,
nationalistischen Rechtspartei,
die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich.
Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
Im linken Medienspiegel im August werden wir uns mit dem Klimawandel, mit dem COP21-Treffen, also der UN-Klimakonferenz befassen und mit Klimaprotesten hier vor Ort und noch einen Ausblick davon, wie Wechsel selber gemacht wird. Und zwar zum Abschluss werden wir nach Griechenland schauen. Vom 30. November bis 11. Dezember 2015 findet in Paris die 21. Klimaverhandlung der UN, auch COP21 genannt, statt und das 11. Treffen zum Kyoto-Protokoll. Und jetzt im Sommer, wo es diverse Klimaproteste gibt, die andauern werden im Endeffekt bis zum 30. November bis 11. Dezember, wo eben diese COP21-Konferenz der UN in Paris stattfinden wird, wollen wir jetzt schon mal schauen, was diesen Sommer so passiert und wer sich über die Mobilisierung, die vor allem in Frankreich stattfindet, informieren möchte, dann ist sie oder er richtig auf der Homepage coalitionclimate21.org. Und in Frankreich gibt es schon seit dem 5. Juni eine Radtour, und zwar eine Tandem-Radtour, die Alternativa, die bis zum 26.09. in Paris geht, und da wird es ein großes Protestwochenende geben und dann wird es in Paris ein internationales Treffen geben Anfang Oktober und dann wird es eben halt die großen Aktionstage ab dem 28. November in Paris geben. Und neben diesen Protesten gibt es diverse Proteste seit Anfang Juli in unterschiedlichen Ländern, so zum Beispiel in Amsterdam gab es die Climate Games, wo in dem großen Koderhafen Amsterdams Blockaden stattgefunden haben. Dann gab es am 11. Juli eine Blockade am Kohlekraftwerk in Hamburg-Moorburg. Und dann gibt es eine Radtour, die nennt sich Tour de Natur. Sie findet jährlich statt. Diesmal hat sie das 25. Mal stattgefunden. Sie geht immer 2 Wochen und führt durch die BRD und werden eben unterschiedliche Orte der Klimazerstörung, der Umweltverschmutzung besucht. Und diese Tour de Natur, die begann am 25.07. in Braunschweig und führte dann an der Asse an Morsleben vorbei und bis hin zu dem Flughafen Berlin-Schönefeld und in die Lausitz zum Braunkohleabbau und endete dort gemeinsam mit dem Lausitzer Klima- und Energiecamp am 8. August. Und hier haben wir einige Aufnahmen gemacht, die werdet ihr jetzt in der Sendung hören. Und diese Sendung findet ja jetzt nicht nur nach diesem Lausitzer Klima- und Energiecamp statt, sondern es gibt jetzt das Klimacamp im Rheinland, das bereits am 7. begonnen und endet am 17. August. Und ab morgen wird es dort eine große Aktion des zivilen Ungehorsams geben, und zwar die Aktion Ende Gelände, wo der Abbau von Braunkohle gestoppt werden soll, blockiert werden soll. Und die Klimasommerproteste enden dann mit einer Aktion von den Lebenslauten. Andante an der Kante nennt die sich, ebenfalls im Rheinland. Ebenfalls hier geht es um die Blockade von Braunkohleabbau. Und das wird vom 19. bis 26. August sein. Ehe wir zur Tour de Natur schauen und den Aufnahmen, die wir dort gemacht haben, werden wir uns noch mal kurz betrachten, was an der UN-Klimakonferenz in Paris im Herbst wichtig sein wird, und dann noch mal schauen, wie es international mit den erneuerbaren Energien aussieht. Der Klimawissenschaftler Karl Friedrich Schleusner hat in den Blättern für deutsche und internationale Politik einen Artikel geschrieben, wo er dazu aufruft, sich an den Protesten und an Verhandlungen um den UN-Klimagipfel im Herbst in Paris zu beteiligen. Und daraus lese ich mal kurz ein paar Ausschnitte vor aus diesem Artikel, der heißt »Gegen den Klimadefetismus, auf nach Paris«. Der Klimawandel ist ein Problem eines globalen Gemeingutes, unserer Atmosphäre, die wir als Müllkippe für die Endprodukte unseres fossilen Metabolismus benutzen. Die globale Erwärmung steigt linear mit den kumulativ ausgestoßenen Emissionen. Folglich steht für jegliches Ziel der Begrenzung der globalen Mitteltemperatur nur ein bestimmtes Emissionsbudget zur Verfügung. Die Gleichung ist simpel. Je mehr wir heute emittieren, desto stärker muss in Zukunft reduziert werden. Je später also die dringend benötigte globale Trendumkehr in die Wege geleitet wird, desto schlechter stehen die Chancen, die globale Erwärmung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit unter dem politischen Ziel von 2 Grad Celsius relativ zum vorindustriellen Niveau zu halten. Wobei an dieser Stelle erwähnt werden muss, dass mehr als 100 der am schwersten vom Klimawandel betroffenen Länder mit gutem Grund eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius fordern. Nach heutigem Stand der Forschung ist das Ziel der Begrenzung der Erwärmung unter 2 Grad Celsius, ja möglicherweise sogar unter 1,5 Grad Celsius erreichbar, entschlossenes und unverzügliches Handeln vorausgesetzt. Gelingt das Umsteuern in den nächsten 10 bis 15 Jahren jedoch nicht, dürfte es selbst unter optimistischen Annahmen von Technologieverfügbarkeit und globaler Kooperationsbereitschaft zu spät sein. Mit anderen Worten, wird in Paris nichts Zählbares erreicht, dürfte es sehr, sehr schwierig werden für den globalen Klimaschutz. Nun mag man einwenden, dass diese 5-vor-12 Rhetorik bereits vor der Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen in aller Munde war. Und tatsächlich war sie damals genauso wahr wie heute. Ein Erfolg in Kopenhagen hätte vieles erleichtert. Der Klimawandel trifft diejenigen am härtesten, die am wenigsten zu ihm beigetragen haben. Wir hingegen, die Emittenten, insbesondere in den westlichen Industriestaaten, tragen die moralische Verantwortung, diesen Ländern finanziell und technologisch dabei zu unterstützen, sich so gut es geht an die von unseren Emissionen verursachten Klimafolgen anzupassen. Auch die Frage nach unserer Verantwortung für Klimaschäden und deren Kompensation muss offen diskutiert werden. Das Klimaproblem ist ein globales und es erfordert als solches eine globale Lösung. Unser nächster Text heißt Die Erneuerbaren auf der Siegesstraße. Dieser Artikel wurde bei dem Internetportal Telepolis am 12.08. veröffentlicht und hat den Untertitel Auch im Land der Klimaskeptiker und des Fracking-Booms in den USA ist die Energiewende nicht mehr aufzuhalten.
Die Träger und Treiber sitzen in den USA allerdings nicht in der Hauptstadt oder stehen an der Spitze der Umweltverbände, sondern an der Spitze der Konzerne. Es sind primär potente Investoren, die auf satte Rendite setzen und viele Milliarden erneuerbar investieren. Sie wissen, warum. Die Börsenlegende Warren Buffett ist bereits vor einigen Jahren mit 15 Milliarden Dollar in die erneuerbaren Energien eingestiegen und hat soeben angekündigt, hier weitere 15 Milliarden zu investieren. Auch der Medienmogul Ted Turner investierte Milliarden in die Sonnenkraft. Demnächst will er mit weiteren Milliarden in die Windkraft einsteigen. Deshalb will der bisherige Ölmilliardär Philipp Anschutz nicht zurückstehen und kündigte an, einen 3000 Megawatt Windpark in Wyoming zu errichten und eine 1000 Kilometer lange Stromleitung zu bauen, um den Windstrom nach Nevada, Arizona und Kalifornien transportieren zu können. Erneuerbare sind heute oft bereits preiswerter als die alten Energieträger und morgen unschlagbar billig. Deutschland gewinnt 2015 bereits 33% seines Stroms aus Sonne, Wind und Co. Davon ist knapp ein Drittel aus Windrädern. Hier begann der Boom der Erneuerbaren schon vor 25 Jahren, getragen von Umweltfreunden, mutigen Mittelständlern, Hausbesitzern, innovativen Bauern, Handwerkern, Stadtwerken und einigen visionären Politikern wie Hermann Scheer und Hans-Josef Fell. Die politischen Rahmenbedingungen für den Erfolg schufen zuerst das Stromeinspeisegesetz und das 1000-Dächer-Programm, später das 100.000-Dächer-Programm und schließlich das EEG, das inzwischen von 71 Ländern übernommen wurde, darunter China, Indien, Japan und Polen. Die Erneuerbaren sind jetzt unaufhaltsam auf der Siegesstraße. Inzwischen ist China das Boomland Nummer 1. Der Kohleverbrauch soll im Reich der Mitte ab sofort jedes Jahr sinken. 2014 ging er landesweit bereits um 8% zurück. Japan hat 2014 seinen Solarstromanteil um 80% gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Weiterer Druck kommt jetzt von den Börsen. Die Kohleproduktion hat weltweit ihren Höhepunkt überschritten. Der aktuellste Schlachtruf an den Börsen heißt jetzt raus aus der Kohle. Über 180 Kommunen, Versicherungen, Kirchenkreise, Universitäten und Bildungseinrichtungen, darunter der weltgrößte Staatsfonds in Norwegen, haben in den letzten Monaten beschlossen, ihr Geld von konventionellen Energieproduzenten zurückzuziehen und in erneuerbare Energien umzulenken. Die Begründungen sind ethisch, ökologisch, aber zunehmend auch ökonomisch. Sollte die Erderwärmung bis 2100 tatsächlich noch auf 2 Grad Erhöhung gestoppt werden, dann müssen 2/3 der fossilen Energieträger im Boden bleiben. Und das wäre das Ende des bisherigen Energiegeschäftsmodells, hat der Londoner Carbon Trust errechnet. Das hieße, dass deren Börsenwert um mindestens 30-40% sinken werde. Deshalb ziehen sich jetzt immer mehr Investoren aus Kohle und Co. zurück. Vattenfall hat angekündigt, aus der schmutzigen Braunkohle auszusteigen. Und RWE sowie E.ON und EnBW wollen immer mehr Geld in erneuerbare Projekte stecken. Sie haben keine andere Wahl, wenn sie künftig überhaupt noch existieren wollen. In den USA sind Großanleger wie Goldman Sachs und Morgan Stanley mit 2-stelligen Milliardenbeiträgen bereits dabei. Grüner Strom wird immer preiswerter, herkömmlicher Strom immer teurer und bleibt schmutzig sowieso. Trotz allen Geschreis der Republikaner und der Klimaskeptiker gegen die Energiewendepläne von Barack Obama werden die Wind- und Solarrekorde der Zukunft in den USA aufgestellt werden. Sonne und Wind schicken eben keine Rechnung. Geschäftstüchtige Amis verstehen diese schlichte Erkenntnis schneller als deutsche Bedenkenträger. Wer wissen will, wohin diese Reise geht? Seit dem Jahr 2000 hat sich der globale Anteil an der Sonnenenergie verhundertfacht und der Windstromanteil verzwölffacht.
Die Widerstände gegen erneuerbare Energien, gegen den Umstieg auf diese und die Beendigung der CO2-Verstromung tatsächlich dann sind und was Kohleabbau bedeutet, das wollen wir mit unseren Mitschnitten, unseren Aufnahmen, die wir bei der Tour de Natur gemacht haben, genauer beleuchten. Beginnen werden wir mit Susanne Timmy. Sie ist von der Tour de Natur und gibt eine Art von Einleitung.
In der Lausitz uns die ganzen Probleme vor Ort anzuschauen. Und das Interessante ist ja immer, dass so kurzfristige wirtschaftliche Interessen, dass das Argument Arbeitsplätze jedes Mal kommt und nicht dran gedacht wird, was passiert danach, was passiert zum Beispiel mit dem Tourismus hier im Spreewald, was passiert mit der Landwirtschaft, was könnte man an besseren Technologien nutzen.
Als nächstes hört ihr dann Heide Sinowski, sie ist Landtagsabgeordnete von den Grünen und es geht um Arbeit.
Zu DDR-Zeiten haben in der Lausitz insgesamt 80.000 Leute in der Kohle gearbeitet. Das ist richtig, richtig viel. Meine Großeltern, mein Vater sind ja auch aus der Ecke. Da war so das Grundgefühl, jeder Zweite, irgendjemand in der Familie hat da gearbeitet. So. Da gab es einen riesen Strukturbruch nach der Wende. Bereich Kohle, aus Klimagründen völlig richtig und sinnvoll für die Leute dort vor Ort. Schwierig. Aktuell arbeiten da noch circa 10.000 Leute direkt und indirekt in der Kohle. Im Brandenburger Teil, im Sächsischen, sind es ein paar weniger.
Der nächste Beitrag ist von Lothar Lehmann von der Grünen Liga aus Cottbus und er berichtet über Lakoma.
Was hier eigentlich an der Stelle nicht nur mit Lakoma verloren gegangen ist, sondern eben auch an Natur, an Kulturlandschaft. Hier im Dorf sind ja noch zwei Höfe, die stehen. Der Rest hat hier links von uns, nördlich von uns gestanden und hier unten Richtung Tagebau. Da ging der Hammerkram lang, über den neuen sind wir gerade gefahren bei der Brücke. Hier war das Lakoma-Teichgebiet mit über 20 Teichen und einer sehr hohen Biotopen. eine enorm hohe Vielfalt, abwechslungsreich, Teiche mit Windzonen, Feuchtwiesen, Erlenbruchwälder, Feucht- und Trockenwiesen, kleine und große Wälder, verschiedenster Zusammenstellung, dann natürlich eine sehr hohe Vielfalt auch an Tieren in diesem Lacoma-Teichgebiet. Dieses Lacoma-Teichgebiet sollte FFH-Schutzgebiet werden, also europäisches Schutzgebiet, und Vattenfall und die Brandenburger Landesregierung haben es geschafft, diesen Schutzgebietsstatus zu übergehen und die Abbaggerung hier politisch durchzusetzen. Das ist die politische Macht, die Vattenfall immer wieder über die Medien rüberbringt und was immer wieder auch in Entscheidungen hier zu merken ist. Das Dorf, 1992 besetzt worden, es sollte nämlich zu DDR-Zeiten laut Planung abgebaggert werden, und dann gab es ja einen bedeutenden Förderrückgang nach der Wende. Und aus der Protestbewegung, eine Bürgerinitiative Rettet den Hammergraben, Bürgerinitiative, die dann hier aus den Besetzungen im Dorf entstanden ist, was hier im Dorf an Aktionen gelaufen ist. Die Grüne Liga war hier aktiv, die Grüne Partei, weitere Umweltverbände, die örtliche Bürgerinitiative Rettet den Hammergraben. Es haben sich Vereine gegründet, eine gemeinnützige GmbH hat hier in Lacoma gearbeitet. Also hier ist recht viel Bewegung reingekommen, und wir konnten es aber eben nur schaffen, bis 2005 die Höfe zu erhalten. Dann wurden die letzten abgerissen. Es war ein sehr zäher Kampf, aber wir haben die Kohleförderung um einiges in die Diskussion gebracht, in die öffentliche, in die politische Diskussion. Wir haben die Kohleförderung verzögert, wir haben sie teurer gemacht, weil Vattenfall muss nicht die wirklichen Kosten zahlen, die sie hier mit den Tagebauen haben. Das Wasser, was sie hier 60 Meter tief aus der Erde wegpumpen, das müssen sie nicht bezahlen wie jeder Landwirt. Auch die Kohle, die sie rausholen, da gibt es eine Förderabgabe für Rohstoffförderung. Jeder Kieskuhenbetreiber muss die bezahlen. Nein, Vattenfall, auch die Mitteldeutsche Braunkohle AG, Halle Leipzig, müssen die nicht bezahlen, die sind davon freigestellt. Und die behaupten immer, Braunkohle wäre billig und wäre subventionsfrei. Das stimmt nicht. Wir müssen Rücklagen für den Rückbau von Tagebau und Kraftwerken bilden. Die sind steuerfrei, die arbeiten damit aber noch wirtschaftlich. Die liegen nicht irgendwo, damit dann auch wirklich 100 Jahre Nachsorgekosten getragen werden müssen. Wenn man sich das hier anschaut, diese Mondlandschaft und was an Kulturraum hier zerstört worden ist, was auch an Arbeitsplätzen mit dieser Abbaggerung immer wieder zerstört wird, das ist eben nicht Strukturwandel. Da hat diese Braunkohle hier in der Region immer noch eine Vormacht, die auch nur die Menschen, die hier wohnen, ganz klar dann was entgegensetzen können. Nein, wir machen das nicht mehr mit. Wir bauen hier was anderes auf. Der Tagebau endet hier, und die haben 15 Jahre Planungssicherheit für diesen Strukturwandel. 15 Jahre sind schon vorbei. Eine riesen Chance, eine riesen Planungssicherheit, die selten irgendein Betrieb hat, wenn es mal Marktwirtschaft wirklich gäbe. Wir schauen Richtung Kraftwerk Jenschwalde. Da ist auch der Tagebau Jenschwalde, der dann bis an die polnische Grenze geht. Da kommen wir nachher vorbei. Und es war ja das Angebot in Cottbus, wer da Interesse hat, kann dann von dem Randdorf Griesen, was die ganze Zeit kein Grundwasser hat, was Staubbelastung aus dem Tagebau hat, was Lärmbelastung aus dem Tagebau hat, wo Menschen, die eigentlich nicht wirklich mit dem Tagebau zu tun haben, aber so viel Auswirkungen, das ist hier mit dem Nachbardorf Wilmersdorf auf der anderen Seite von der Bundesstraße genauso, eine enorme Lärm- und Staubbelastung, das haben alle umliegenden Dörfer um die Tagebaue. Also nicht nur direkt, die ihre Heimat verloren haben, die damit auch schmerzlich eine Vergangenheit, Familie verloren haben. Da wird Heimat hier in so einer Region völlig neu definiert. Heimat verlieren und dann irgendwo anders wieder reinzuwachsen, das braucht viele Zeit. Es sind ältere Menschen, das ist hier ein Tabuthema, die gestorben sind. Die wurden umgesiedelt, wurden zum Teil aus einem Dorf, aus einem alten Hof in Neubauten umgesiedelt, sind dann gestorben, weil sie diesen Umzug nicht mitgemacht haben, weil sie das nicht mehr mittragen konnten. Also hier sind die sozialen Auswirkungen, die kulturellen Auswirkungen, die Landschaft, die unwiederbringlich zerstört ist, und dann aber auch die Zukunftsplanung, die hier sind. Das, was hier mit dem Cottbuser Ostsee uns noch erwartet. Danke.
Jetzt hören wir etwas über eine sogenannte Ostsee, die in einem großen Tagebau, der jetzt noch aktiv ist, entstehen soll. Und zwar stellt sich Vattenfall vor, ein aktuelles Tagebauloch komplett durch einen See, die sogenannte Ostsee, zu entsorgen. Und wie das genau sein soll und was da passieren soll, wird uns jetzt berichtet.
Ich begrüße euch im Namen der Umweltgruppe Cottbus hier in Lacoma. Schön, dass ihr hier angekommen seid. Er hat ja gerade so viel von der Geschichte von dem Ort Lacoma erzählt und ich kann euch ein bisschen was zur Zukunft dieses Gebietes erklären. Wenn ihr hier so drauf guckt, das alles wird später mal Wasser sein. Selbst das Land, was man hier in der Mitte sieht, soll dann genau diese 2 Meter hohen Wasserstand haben und soll dann bedeckt sein. Soll eben ein See von einer Größe von 19 Quadratkilometern werden. Und auf der linken Seite seht ihr diesen Nordrandschlauch, wo aktuell noch Kohle abgebaut wird. Das wird eigentlich so der tiefste Bereich des Sees werden, so in der Höhe von 40 Metern. Und hier unten, wenn ihr unten guckt, hier läuft die Dichtwand lang. Also wir befinden uns hier in dem Bereich, wo die Dichtwand des Tagebaus ist, wo angeblich kein Wasser durchläuft und was die ganzen Bereiche, die hinter dieser Dichtwand liegen, schützen soll vor dem Wasser. Ja, die kann man nicht verstärken. Die wurde damals, wo der Tagebau noch nicht hier war, 40, 50 Meter tief gezogen mit so einem Spezialpacker, mit irgendeinem Tongemisch und verschiedenen Sanden und Mischungen drin. Dieser Ton verdichtet sich wohl durch den Druck und durch die Feuchtigkeit und lässt angeblich nichts durch. Aber es ist kurios, dass hinter der Dichtwand eben ringsherum auch noch Pumpen stehen. Da fragt man sich so, wo soll das Wasser herkommen? Von der anderen Seite kann es ja nicht kommen, also da ist ja nichts. Und da ist sich Vattenfall auch ganz sicher und sagt, da passiert überhaupt nichts, was wir als Bürgerinitiative natürlich bezweifeln. Ansonsten gibt es vorne das Lacoma-Ehrenmal. Das hat damals der Lacoma-Verein geschaffen, der hier sozusagen gewohnt hat. 1994 wurde das das erste Mal aufgebaut. In Gedenken an 130 abgebaggerte Dörfer hier in der Lausitz. Es wurden ungefähr 30.000 Menschen umgesiedelt. Im Jahre 2005 wurde es schon einmal wieder aufgebaut, das Ehrenmal. Und in diesem Jahr im Mai haben wir das erneut aufgebaut, haben die Kreuze neu gesetzt in Erinnerung an diese abgebaggerten Dörfer. Und ich denke, das wäre mal wichtig, dass ihr euch das mal anguckt. Also Vattenfall würde es am liebsten sofort loswerden, weil es ja Geld kostet, aber Vattenfall wird erst durch Landesbergamt entlassen aus der Verantwortung. Wenn das Landesbergamt irgendwann sagt, dieses Gewässer ist sicher, dann darf Vattenfall aus diesem Verantwortung entlassen werden. Da gibt es keine Jahreszahl. Das kann man so nicht beeinflussen. Also ich denke mal, es wird doch, also wir sind doch bestrebt, so lange wie möglich Vattenfall hier drinnen zu lassen in der Verantwortung, weil sämtliche Regressansprüche, Schadensersatzansprüche natürlich von Vattenfall, sag mal, finanziellmäßig anders abgegolten werden, als wenn das über Landesverantwortung läuft. Also Jahrzehnte. Und die Frage ist auch noch, was zukünftig mit dem See passiert. Also ob das ein Gewässer erster Ordnung wird, Gewässer zweiter Ordnung, das geht ja dann um die Zuständigkeit. Gewässer erster Ordnung wäre dann Landesaufgabe. Gewässer zweiter Ordnung wären dann die ansässigen Kommunen. Also Cottbus wäre wahrscheinlich derjenige, der dann diesen See sozusagen unter seine Obhut hat. Und ich glaube, Cottbus mit der hohen Verschuldung wird wohl bestrebt sein, das nicht zu bekommen.
Zum Aktionstag am letzten Wochenende am Kraftwerk hier in Schwalde kommen, schauen wir kurz mit einem Artikel aus dem Berlin-Brandenburger Heft der Rabe Ralf, das zweimonatig als Umsonstblatt erscheint, zum Braunkohletagebau. Und dieser Artikel heißt Braunkohletagebau unvereinbar mit Wasserzielen. Umfangreiche Stellungnahmen zum Bewirtschaftungsplan eingereicht.
In einer Ende Juni eingereichten Stellungnahme machen die Naturschutzverbände in Berlin, Brandenburg und Sachsen deutlich, dass keine zusätzlichen Braunkohletagebaue genehmigt werden dürfen, wenn die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie ernst genommen werden. Derzeit werden europaweit die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme zum Schutz der Gewässer überarbeitet. Die europäische Richtlinie beinhaltet ein klares Verschlechterungsverbot. Die erheblichen Quecksilberemissionen der Braunkohlekraftwerke in die Luft und damit letztlich in die Gewässer sind damit nicht vereinbar. In den vergangenen Jahren hat vor allem die mit Eisenocker aus Tagebaukippen verbundene Gefahr für das Biosphärenreservat Spreewald und seine Tourismuswirtschaft für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Gewinnung von Trinkwasser für etwa 2 Millionen Wasserkunden in Berlin und Brandenburg wird durch bergbaubedingte Sulfatbelastung gefährdet und massiv verteuert. Diese Gefahren sind noch nicht gebannt. fasst Michael Bender von der Bundeskontaktstelle Wasser der Grünen Liga wesentliche Aspekte der Stellungnahme zusammen. Die wachsende Metropole Berlin muss sich nach Ansicht der Grünen Liga in der Flussgebietsgemeinschaft Elbe gegenüber den Landesregierungen von Brandenburg und Sachsen stark machen, die im völlig kurzfristigen Denken gefangen sind. Neue Tagebaue würden den Wasserhaushalt noch 100 Jahre nach dem Abbau der Kohle beeinträchtigen und sich dabei weit über die Kohleregion Lausitz hinaus auswirken. Das ist nicht verhältnismäßig angesichts der künftig immer weiter sinkenden energiepolitischen Bedeutung der Braunkohle. Beim Tagebau Nochten 2 geht der Antragsteller Vattenfall davon aus, dass der nachbergbauliche Zustand nicht vor dem Jahr 2100 eintreten würde. Die Verdunstung aus den zusätzlich geschaffenen Seen könnte dann für Jahrhunderte den Wassermangel im Raum Berlin verschärfen. Noch mehr durchwühlte Grundwasserleiter und künstliche Seen verträgt die Lausitz nicht. Schon durch den DDR-Bergbau haben wir mehr Restseen, als jemals touristisch genutzt werden können. Vattenfall will 82 Quadratkilometer zusätzliche Wasserflächen schaffen. Nur ein geringer Teil davon ist durch das Massendefizit an geförderter Kohle unvermeidlich. Der größte Teil ist nur damit begründbar, dass die Rekultivierung von standsicheren Forst- und Landwirtschaftsflächen Geld kosten würde, während der Konzern für Flutungswasser nichts bezahlt, erläutert René Schuster von der Grünen Liga Umweltgruppe Cottbus. Zum Entwurf des Bewirtschaftungsplans und des Maßnahmenprogramms für den deutschen Teil des Flussgebiets der Elbe für den Zeitraum 2016 bis 2021 wurde in den vergangenen 6 Monaten die Öffentlichkeit beteiligt. Die unter Federführung der Bundeskontaktstelle Braunkohle der Grünen Liga erarbeitete Stellungnahme zur Braunkohle wurde gemeinsam mit den anderen Berliner und Brandenburger Naturschutzverbänden sowie dem BUND Sachsen eingereicht.
Schauen wir zurück zum Klimacamp, zur Tour de Natur in der Lausitz und zwar zum Kraftwerk Hirnschwalde. Einmal mit einem Beitrag der Attac-Sprecherin Antje Kirchner und dann abschließend mit einem Beitrag bei der Kundgebung, bei der Abschlusskundgebung von Gegenstrom aus Berlin.
Jetzt nochmal, wir fahren ja jetzt vor das Kraftwerk wegen Tod aus dem Schlot. Wenn man hier durch Hirnschwalde fährt, die Leute sind hier größtenteils lungenkrank, herzkrank, krebskrank. Auch der Chef von der Agrargenossenschaft hat inzwischen Lymphdrüsenkrebs und musste seine Leute im Stich lassen während der Erntezeit jetzt. Es sind teilweise Ehepaare, die beide Krebs haben. Damit ihr nur einen Grund wisst, warum ihr heute hier demonstriert, auch vor dem Kraftwerk. Also es ist nicht aus der Luft geholt, dieses Argument, Kraftwerksemissionen sind gesundheitsschädigend. Und noch ein Ding. Ihr seht hier diese Rauchwolken. Das ist ja nur Wasserdampf, was da rauskommt. Völlig ungefährlich, ne? Dass es hier aber eine Rauchgasreinigung ist, praktisch, dass alle Schadstoffe sind in diesem Wasserdampf enthalten. Hier ist im Winter teilweise durch diese drückenden Luftschichten drückt sich die große Wolke. Jetzt ist ja nur wenig zu sehen, ne? Aber wenn dann aus neuen Schloten Wasserdampf kommt, gibt es eine langgezogene Wolke. Und hier ist teilweise 3 Wochen lang keine Sonne. Kommt keine Sonne hin. Die Leute haben Solaranlage, also haben sie gesagt, wir verklagen euch Vattenfall, weil wir möchten gerne Sonne haben und ihr macht da eine Dampfwolke und wir kriegen keine Sonne ab in Hirnschwalde. Und dann hat das Gericht entschieden, es gibt kein Recht auf Sonne. Fertig, aus. Verloren. Oh.
Kraftwerk in Schwalde rühmt sich, wir versorgen die Stadt Berlin, aber aus Berlin gibt es eine langsame Gegenstimmung. Es gibt die Politik, die sagt, wir wollen nicht mehr, und es gibt in Berlin auch eine Gruppe, die heißt Gegenstrom. Und von daher bitte ich mal die Stefanie Groll von Gegenstrom, ihre Sicht auf die Lausitz oder auf die Probleme hier uns darzulegen.
Ich wollte eigentlich nur ganz kurz noch mal was erzählen. Also wir reden jetzt hier die ganze Zeit über die Lausitz und Protest in der Lausitz. Wir wissen auch, im Rheinland ist auch ein starker Protest gegen Braunkohle, gegen neue Tagebaue auch. Nochmal daran erinnern, dass wir nicht alleine sind mit diesem Protest weltweit. Also ich weiß nicht, man kriegt ehrlich gesagt in den Nachrichten, finde ich, nicht so gut mit, dass auch in Indien, in Bangladesch, sogar in China, in Mosambik, in den USA, in Neuseeland und Australien gehen auch total viele Menschen auf die Straße gegen Kohlekraft, gegen Steinkohleminen. Die riskieren teilweise ihr Leben. Die haben nämlich nicht so Demokratien wie wir. Die werden gegängelt, die werden kriminalisiert, viel schlimmer als bei uns. Und machen trotzdem weiter, weil sie sagen, jo, wir haben auch ein Menschenrecht auf Leben, wir wollen sauberes Trinkwasser, wir wollen keine neuen Minen, wir wollen keine Kohleinfrastruktur, wir wollen da keine Straßen durch unseren Amazonas-Regenwald, damit da irgendwas abtransportiert werden kann. Also nur nochmal daran die Erinnerung. Und da können wir uns anschließen und sagen, jo, wir sind auch eine weltweite Bewegung und sind nicht hier allein in der Lausitz oder in Deutschland. Wir hatten das auch eben schon mal gesagt, ich meine, es gibt so viele Gründe, gegen Kohle zu sein. Wir haben das im Klimacamp versucht, über Strukturwandel zu reden, mit jemandem vom Gesamtbetriebsrat Vattenfall. Der ist leider nicht gekommen, weil er es zu krass fand, dass wir gesagt haben, Coal kills. Ja? Deswegen hat er gesagt, das ist Ideologie, da redet er nicht mit uns. Er wollte nochmal sagen, dass es für uns als Klimaaktivistinnen auch wichtig ist, immer zu betonen, es geht ja irgendwie auch noch ums Klima, an so heißen Tagen wie heute. Ist es irgendwie greifbar, dass da irgendwas im Gange ist, was vielleicht mit Kohlenstoffdioxid zu tun hat, was vielleicht irgendwie was mit Kohleverbrennung zu tun hat? Sollte man nicht vergessen, wenn man über Strukturwandel reden will, über Arbeitsplätze, geht auch ums große Ganze. Dass wir das auch immer noch mal mitdenken, dass es wirklich ums Klima geht. Nicht nur um Arbeitsplätze, nicht nur um Strukturwandel. Diese ganzen Kohle ist ein Riesenrisiko. Das Umweltbundesamt hat daraus ausgerechnet, wenn wir die externalisierten Umwelt- und Gesundheitskosten auf den Braunkohle- und Steinkohlepreis umrechnen würden, dann wäre der 8 bis 10 Cent teurer. Ja? Also irgendwelche Kosten, die so ins Gesundheitssystem abwandern oder Rekultivierung, was ja auch hier schon im Gange ist, das kostet ja alles, wird aber nicht von den Konzernen bezahlt. 8 bis 10 Cent wäre die Braunkohle-Kilowattstunde, Steinkohle-Kilowattstunde teurer. Damit wäre Strom aus Kohle schon überhaupt lang nicht mehr konkurrenzfähig. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, 2-Grad-Limit hat auch wieder was mit Kohlenstoff in der Atmosphäre zu tun. Hat das Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam ausgerechnet, hier in Brandenburg. Wir haben, wenn wir so weitermachen wie heute mit der ganzen Verbrennung von fossilen Energieträgern, dann haben wir eigentlich nur noch 13 Jahre Zeit. Weil dann ist unser sogenanntes Kohlenstoff aufgebraucht. Wir haben eigentlich nur noch 565 Tonnen, die wir so verbrennen können. Wenn wir weiter so machen, haben wir noch 13 Jahre. Dann können wir dieses 2-Grad-Limit nicht mehr einhalten. Was aber wichtig ist, weil, naja, das ist eine politisch festgelegte Zahl, aber ist jetzt erstmal unsere Kampfzahl. Wenn wir das einhalten wollen, müssen wir eigentlich sofort aufhören mit allem. Ja, und da muss man natürlich sowieso sagen, keine neuen Tage bauen mehr. Achso, ich muss auch nochmal daran erinnern, wir reden über Braunkohle. Aber total viel Steinkohle wird ja auch in Deutschland verbrannt. Ja, jede fünfte Tonne Steinkohle hier in Deutschland kommt aus Kolumbien. Da richtet das ziemlich große Schäden an. Ich weiß, dass wir jetzt hier in der Lausitz sind. Hier gibt es keine Steinkohleminen. Aber trotzdem, wenn wir sagen Kohleausstieg, meinen wir als Klimaaktivistinnen, die wir uns auf der internationalen Klimagerechtigkeitsbewegung verbunden fühlen, überhaupt keine Kohle. Genau.
Ja, das hat gesagt, wir sind fertig. Thank you.
Abschließend kommen wir nochmal zu der Aktion Ende Gelände und was diese will und was diese machen möchte. Vom 14. bis zum 16. August und den Aufruf hört ihr jetzt. Ende Gelände. Kohlebagger stoppen, Klima schützen. Am 14. bis 16. August werden wir mit vielen hundert Menschen die Kohlebagger von RWE stoppen. Im Kampf um die Energiewende verhindert die Kohlelobby gerade die zaghaften Versuche, die schmutzigsten Braunkohlekraftwerke abzuschalten, während Frau Merkel versucht, uns mit ihrer Klimashow beim G7 Sand in die Augen zu streuen und auf das Ende des Jahrhunderts vertrösten will. Derweil zerrinnt die Zeit, die noch bleibt, um einen unumkehrbaren Klimawandel zu verhindern, nicht mit uns. Wir haben es satt, tatenlos zuzusehen, wie die Lebensgrundlage von immer mehr Menschen weltweit zerstört wird und wie sich die krassen sozialen Ungleichheiten aufgrund des Klimawandels deutlich verschärfen. Nach den Menschenketten in den Kohleabbaugebieten in der Lausitz und im Rheinland heißt es deshalb, in diesem Sommer einen Schritt weiter zu gehen. Am Wochenende 14. bis 16. August 2015 werden viele hunderte Menschen in einer Aktion zivilen Ungehorsams den größten CO2-Verursacher Europas, die Tagebau im rheinischen Braunkohlerevier bei Köln, lahmlegen. Unsere Aktion wird ein Bild der Vielfalt, Kreativität und Offenheit. Einige protestieren an der Abbruchkante, andere blockieren im Tagebau die Bagger. Wir sagen, kein Meter weiter, hier ist Ende Gelände. Seid dabei, kommt ins Rheinland, stoppt die Bagger, helft uns viele zu werden. Wir denken, dass es etwas irreal wirkt, auf irgendwelche UN-Verhandlungen zu hoffen, dass der Ausstieg aus der Kohleenergie, aus der CO2-Verstromung genauso wie aus der Atomenergie nur selbst gemacht werden kann. Und ein Crowdfunding-Projekt wollen wir euch hier am Ende noch vorstellen, und zwar Griechenland, neues Greenpeace-Projekt zum Ausbau der Solarenergie als Weg aus der Krise. Und dieses ist erschienen auf der Internetplattform planalternative.de.
Im Zuge der aktuellen Diskussion um Griechenland wird vermehrt wieder an das auf Eis gelegte Solar-Großprojekt Helios erinnert, das 2011 in der EU positiv diskutiert worden war und vor allem Deutschland mit griechischer Solarenergie versorgen sollte. Greenpeace Griechenland möchte jedoch von unten anfangen, bei den Griechen selber, die ihre Stromrechnungen nicht mehr bezahlen können. Zunächst sollen auf den griechischen Inseln, die aktuell einen Großteil ihrer Energie aus teurem und umweltschädlichem Öl beziehen, Solarprojekte entstehen. Damit soll Bedürftigen geholfen werden, aber sie sollen auch Inspiration für ganz Griechenland werden und darüber hinaus. Aktuell wird zum Crowdfunding aufgerufen. Was fällt einem zuerst ein, wenn man an Griechenland denkt, fragt ein junger Mann. Ihm werden Zeitungen mit Titelblättern zur Krise ins Gesicht gehalten. Er streift sie weg und sagt, jeder, der schon mehr als 2 Tage in Griechenland war, wird zustimmen. Es ist die Sonne. So beginnt der Spot von Greenpeace, der für ein neues Crowdfunding-Projekt wirbt. Der Ausbau der Solarenergie als Weg aus der Krise ist derzeit wieder im Gespräch, nicht nur bei Umweltfreunden. Und ganz neu ist die Idee auch nicht. So gab es schon vor mehreren Jahren einen griechischen Vorschlag für ein EU-Projekt namens Helios, was sogar Atomlobbyist Günther Oettinger von der EU-Kommission lobte. Hier ging es darum, dass griechischer Solarstrom in die anderen EU-Länder, vor allem aber nach Deutschland, geliefert werden sollte. Noch 2011 hatte die damalige griechische Regierung unter Georgios Papandreous PASOK 1,1 Milliarden Euro für den Aufbau von großflächigen Solaranlagen zu investieren. Aber seit 2012 ist es um das Programm still geworden. Auch das innergriechische Solarprogramm, das seit 2009 große Erfolge feierte, wurde 2013 durch eine Kürzung der Einspeisevergütung abgewürgt. Der griechische Solareinspeisungszuwachs lag 2012 bei 890 Megawatt, 2013 sogar bei 1047 Megawatt. Danach brach der Markt völlig zusammen. 2014 waren es nur noch 13 Megawatt, 2015 7 Megawatt. Noch im vergangenen Dezember wurde jedoch ein Gesetz verabschiedet, das eine großzügigere Vergütung von Solarstrom aus kleinen Anlagen vorsieht. Im Januar und Februar kamen so weitere 7 Megawatt dazu, jedoch aus vorhandenen Anlagen, die nur angeschlossen wurden. Mittlerweile haben einige griechische Inseln die Sache selber in die Hand genommen. Hier sind die Menschen größtenteils abhängig von Öl, weil sie nicht ans Strom- und Gasnetz des Festlands angeschlossen sind. Gerade in der Krise können viele Menschen ihre Energierechnungen kaum noch oder gar nicht mehr bezahlen. Hier gibt es zum Teil schon über Jahrzehnte Erfahrungen mit Mikronetzen, wie auf Kythnos. Es wird über verschiedene erneuerbare Energielösungen und lokale Peer-to-Peer-Netzwerke nachgedacht. Und es gibt Ansätze, sie in die Tat umzusetzen. Es fehlt jedoch das Geld für Investitionen, was unter den gegenwärtigen ökonomischen und politischen Umständen kaum aufzutreiben ist. So ist es auch ein EU-Projekt mit 15 beteiligten Firmen und Institutionen, was bisher den größten Erfolg verzeichnen kann. Die Verwaltung der Insel Tilos legt gerade einen Plan vor, wie sie sich innerhalb der nächsten 4 Jahre als erste Mittelmeerinsel eigenständig mit erneuerbaren Energien versorgen können wird. Die Förderung kommt aus dem EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, Horizon 2020, dem insgesamt 80 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Auf die EU-Förderung will und kann man sich jedoch nicht verlassen, ebenso wenig auf große Konzerne. Greenpeace Griechenland strebt eine Grassroots-Beteiligung derjenigen an, denen an einem Ausbau erneuerbarer Energien liegt, nicht nur in Griechenland, sondern in ganz Europa. Über Crowdfunding sollen Solarprojekte auf verschiedenen Inseln gefördert werden, die sie so unabhängig wie möglich von fossilen Brennstoffen machen. Der innovative Geist und auch der ökonomische Erfolg sollen dann wieder andere anregen, dem zu folgen, auch jenseits der Inseln und jenseits Griechenlands. Der Plan ist, 1 Million Dollar für die Installation von Solaranlagen zu sammeln, um die Gemeinden mit den stärksten Energieversorgungsproblemen zu unterstützen. Zu Beginn der Aktion haben Aktivisten aus Italien, Spanien und Griechenland neben einem im Bau befindlichen Ölkraftwerk auf Rhodos ein 600 Quadratmeter großes Banner entrollt, auf dem steht: Öl treibt die griechischen Schulden an.
Abschließend noch ein Song von Jens Schwalde von der Kundgebung dort vor dem Kraftwerk.
Das nächste Lied, damit mache ich jetzt mal thematisch einen kleinen Ausschweifer. Und zwar ist es momentan aus meiner Sicht nicht nur wichtig, sich der Braunkohle in den Weg zu stellen, sondern es greift auch schon wieder der Faschismus um sich hier bei uns im Land. Und man sieht das schon wieder, also es gab dieses Jahr schon 150 Anschläge auf Geflüchtetenunterkünfte. Und das bedeutet, dass jeden Tag in diesem Jahr ein Anschlag geschehen ist. Und das sind wieder Zustände, die gab es schon mal. Deswegen ist es wichtig, sich auch dem in den Weg zu stellen. Und ja, so heißt dieses Lied, in den Weg. Alles das, was ist, hat einen Anfang. Doch nicht alles hört wieder auf. Bomben und Kanonen knallen, tausende Kriegsopfer fallen. Nur der Tod steht immer wieder auf. Ich frag warum, ich frag warum. Und die Geister laufen durch die Straßen, tanzen Schatten an der Wand. Schritte auf dem Asphalt hallen, tausende von Trauer krallen, angeführt von eiserner Hand. Die Nacht bleibt stumm, die Nacht bleibt stumm. Und sie trauern um die deutschen Toten, die ein Krieg vor über 60 Jahren fraß. Doch ich frag mich, sind die gestorben für etwas anderes als Faschismus, Macht und Hass? Und wir stellen uns in den Weg, damit der Wind eines Tages aus der anderen Richtung weht, damit der Hass irgendwann vergeht. Stellen wir uns in den Weg. Und die Geister tragen dunkle Farben und der Hass quillt Herz. Sie sagen, es wäre anders heute, doch es ist stets die gleiche Meute. Es ist stets der gleiche Herz. Die Nacht bleibt stumm, die Nacht bleibt stumm. Und sie trauern um deutsche Soldaten, tauschen dabei die Geschichte aus. Denn die starben nicht mit Heldenlärm, sondern mit Kugeln im Gedärm. Und das Licht ging einfach für sie aus. Ich frag warum, ich frag warum. Und das Gelaber von Brauchs und Volkstum geht mir so ungeheuer auf den Sack. Weil eine Welt aus Volks- und Spießertum nichts als Grenzen aufzuweisen hat. Und wir stellen uns in den Weg, damit der Wind eines Tages aus einer anderen Richtung weht, damit der Hass irgendwann vergeht. Stellen wir uns in den Weg. Alles das, was vom Glück mal begonnen, den Weg des Friedens beginnen wir. Denk nicht an gestern, denk an morgen, lass uns für die Zukunft sorgen, die ist heute, jetzt und hier. Und ich frag sie, warum gab's diesen Krieg? All das Sterben ohne Sinn. Und warum rennen immer noch so viele zur Kaserne hin? Und wir stellen uns in den Weg, damit der Wind eines Tages aus einer anderen Richtung geht, damit der Hass irgendwann vergeht.